Hätte ich jetzt unbegrenzt, wäre mein Ziel gewesen, ja, du machst so lange, wie du kannst, dann hätte ich ja per Definition das Projekt mit einer Verletzung oder einem Sturz beendet. Und das wollte ich einfach nicht. Und es hätte auch überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt 120 oder 130 oder 135 mache. Das wäre am Ende vollkommen egal. 120 war das Ziel. 120 habe ich erreicht und bei 120 war Schluss. Aber mir ging es mental super.
Sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Alright, Jonas, schön, dass du da bist oder wieder da bist sozusagen. Wir saßen hier schon mal zusammen, haben damals vor allem über deinen Triathlon um die Welt gesprochen. Heute wird es wahrscheinlich auch relativ viel um Triathlon gehen, nur in einem anderen Kontext. Erstmal, bevor wir da reingehen, du hast eine, ja, glaube ich, eine ziemlich intensive Phase von Mai bis September hinter dir. Wie geht's dir jetzt gerade so Anfang Dezember?
Hallo Patrick, ja, freut mich wieder da zu sein. Und mir geht's wunderbar. Also ich bin wieder komplett frisch und munter. Ich habe jetzt so die letzten 3 Monate seit dem Ende des Projekts abtrainiert, habe so 40 Stunden Sport die Woche gemacht, 30 bis 40 Stunden, nach Lust und Laune, und merke jetzt, wie die Kraft wiederkommt, und habe jetzt uns viel zu tun, aber mir geht's super.
Okay. Glaube ich, ein Punkt, den gar nicht so viele auf dem Schirm haben, dass man ja von außen die Challenge, über die wir natürlich gleich noch ein bisschen auch mehr sprechen, sieht und denkt sich, okay, ja, jetzt hast du einen Haken dahinter gemacht und dann bist du jetzt fertig und kannst dich zu Hause auf die Couch legen, aber letztendlich du sozusagen natürlich jetzt ja fast 3 Monate später immer noch im Abtrainieren bist und eigentlich so zumindest auf dieser körperlichen Seite da noch nicht komplett einen Haken dahinter machen kannst, oder?
Absolut, also ich habe während dem Projekt 100 oder fast 100 Stunden Sport die Woche gemacht für 4 Monate. Die Vorbereitung darauf waren auch etwa 50 Stunden Sport die Woche, und das heißt, Organe, alles ist ja größer geworden, und man sollte dem Körper auf gar keinen Fall eine Vollbremsung geben. Das wäre äußerst ungesund, im schlimmsten Fall auch gefährlich, und ich wollte dem Körper eine sanfte Landung geben, und das heißt, ich habe jetzt die letzten Monate seit dem Projekt einfach weiter Sport gemacht und dann 30, 40 Stunden die Woche nach Lust und Laune, also auch ohne Trainingsplan, sondern einfach, wie es halt reinpasst zwischen meinen Vorträgen und Medientermine. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich ein kleines Läufchen, gehe ich ein bisschen schwimmen, gehe ich radeln, ich mache viel Yoga und Stabilitätstraining, und das Wichtige ist einfach Sport.
Alright. Ich weiß noch, beim letzten Mal hast du gesagt, dass du während dem Triathlon um die Welt ziemlich viel Zeit auch damit verbracht hast, über neue potenzielle Projekte nachzudenken. War das Projekt mit den 120 Ironmans an 120 Tagen auch eine Idee, die damals schon aufgekommen ist?
Ja, die Idee für das Projekt habe ich tatsächlich gehabt, während ich durch Mexiko gerannt bin. Man hat da viel Zeit zum Nachdenken, und daher alle meine Ideen für zukünftige Projekte, die entstehen während so einem Projekt. Auch mein Projekt für nächstes Jahr ist jetzt während meinen 120 Langdistanzen in Rot entstanden.
Ja, okay, spannend. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist letztendlich von Anfang Mai, 9. Mai, glaube ich, bis 5. September 120 Ironman-Distanzen, Long-Distance Ironman in 120 Tagen gelaufen. Was braucht es dafür an Vorbereitungen? Wie lange hast du dich dafür konkret wirklich vorbereitet?
Schwierige Frage, weil die Frage ist, wo beginnt die Vorbereitung? Und letztendlich kann man sagen, ich habe mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Ich mache seit 2017 das auch beruflich, bin Berufsabenteurer und Extremsportler, und habe in den letzten Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, wahrscheinlich mehr Grundlagen Ausdauersport als jeder andere Mensch gemacht, oder bin da auf jeden Fall in den absolut vordersten Plätzen, und der Körper hat sich über die Jahre adaptiert. Die spezielle Vorbereitung jetzt für dieses Projekt, ich habe letztes Jahr eine Doppelquerung der USA gemacht, da bin ich mit dem Fahrrad von New York nach Los Angeles geradelt, dann bin ich in 100 Tagen wieder zurückgerannt, habe ich damals nicht so verkauft, für mich war es aber auch ganz klar ein Trainingsprojekt, denn die Belastung ist beim Laufen am größten, und wenn man dann mal so durch ein Land rennt, das ist exzellente Vorbereitung. Dann habe ich so etwa 5 Wochen Sport nach Lust und Laune gemacht, um mich ein bisschen zu erholen. Und dann ging es direkt im Dezember wieder in die Vorbereitung rein. Habe dann 5 Monate, ja, so 40 bis 50 Stunden die Woche trainiert. Und das sind dann so, ja, so 22 bis 25 Trainingseinheiten pro Woche. Das heißt, 6-mal die Woche schwimmen, radeln und laufen in verschiedenen Verhältnissen. Und dazu ganz viel Stabi und Yoga-Training. Also es ist deutlich mehr als ein Vollzeitjob.
Mhm. Machst du die ganze Planung, also zumindest jetzt so Trainingsplanung, noch komplett selbst? Oder hast du da mittlerweile auch ein Team um dich, das dich da supportet?
Das mache ich alles selber. Ich habe natürlich, sage ich mal so, Freunde, mit denen ich mich dazu austausche, die auch viel Erfahrung haben. Aber ich meine, das, was ich mache, das hat noch keiner vorher gemacht und da gibt's auch keinen Trainer dafür. Es gibt natürlich Trainer für, wie machst du deine Bestzeit bei einer Langdistanz? Aber da muss ich sagen, das ist für mich natürlich vollkommen irrelevant, weil es ist einfach ein komplett anderer Sport. Und eine Langdistanz auf Zeit zu machen und da in unter 8 Stunden durchzukommen, das ist eine Wahnsinnsleistung. Es ist aber was anderes. Und mir haben viele Leute auch gesagt, du trainierst viel zu viel. Und wenn ich jetzt rückblicke, würde ich sogar sagen, ich hätte noch mehr trainieren sollen.
Okay. Woran machst du das fest, dass du noch mehr hättest trainieren müssen?
Weil die Anfangsphase für mich, diese Adaptionsphase, extrem schwierig war. Und ich hinten raus ging es mir noch super. Also ich war nicht, dass ich hinten raus kaum noch laufen konnte und so erschöpft war, sondern ich habe hinten raus noch Reserven gehabt. Und diese Adaptionsphase am Anfang, wo der Körper, also so die ersten 3 lange Distanzen waren ganz locker, dann am 4. Tag, da hat es dann so angefangen weh zu tun, dann so Tage 5, 6, 7, 8, da denkt der ganze Körper nur, was tust du mir hier an, und rebelliert. Und dann wurde es langsam besser, da hat sich der Körper angepasst. Und hätte ich noch mehr trainiert, dann hätte ich diese Adaptionsphase wahrscheinlich noch besser überstanden.
Und wie hast du das am Anfang für dich gestaltet? Hast du von Anfang an gesagt, okay, du wählst ein festes Setup, das heißt, wann du morgens startest, wie lange du letztendlich dir Zeit gibst für eine Distanz am Tag, wo du abends isst, alles so drumherum komplett organisiert? Oder war es mehr so ein, okay, ich schaue es mal, wie ich am besten reinkomme, wie der Körper reagiert und passe mich dann an? Oder war es eine Mischung aus beidem?
Also es war alles Routine. Wir haben versucht, jeglichen Prozess durchzuoptimieren. Mit wir meine ich natürlich mich und mein Team. Ich habe ein Team gehabt von meistens 2, manchmal 3 Leuten vor Ort. Und ich habe 14 Stunden im Schnitt gebraucht. Also inklusive der Mittagspause und Wechselzone, wo ich jetzt auch nicht durchgesprintet bin. Denn ich kann eine Langdistanz schneller machen, aber halt nicht so oft hintereinander. Und wenn du mal überlegst, dann gibt's auch ein Frühstück, gibt's auch ein Abendessen, gibt's auch eine Physiobehandlung. Da bin ich auf 6 bis 7 Stunden Schlaf am Tag gekommen. Und das ist okay, aber es ist auch die Untergrenze bei der Belastung. Das heißt, wenn ich mich irgendwo verspätet habe an einem Tag, dann ist es auf Kosten der Regeneration, auf Kosten des Schlafs gegangen. Und das heißt, das ist, ich habe mal gesagt, militärische Spezialoperation. Das heißt, da ist einfach alles durchorganisiert und das funktioniert mit maximaler Routine.
Gab es Tage, wo das nicht so hundertprozentig funktioniert hat und du ins Struggle gekommen bist?
Natürlich gab es die Tage, wo auch mal Dinge schiefgelaufen sind. Dafür ist diese Belastung auch 120 Tage auch vom Kopf voll da zu sein. Man kann sich das nicht erlauben, mal eine Stunde locker zu machen. Und damit meine ich nicht nur mich, sondern genauso auch mein Team, was ja auch über diesen Zeitraum 15 Stunden mit abends noch 15 Stunden am Tag gearbeitet hat, 7 Tage die Woche. Und mit hohen Einsätzen, also da darf nichts schieflaufen. Also die Belastung war so extrem, dass natürlich irgendwo Fehler passieren. Und das muss man vermeiden. Und dann, wenn sowas passiert, also es sind Dinge, dass mal irgendwas vergessen wurde und dann stehe ich da und dann fehlen meine Laufschuhe oder irgendwas. Und da kann man natürlich dann in der Wechselzone ein extra Paar deponieren, um sowas zu vermeiden. Oder das Essen ist noch nicht fertig oder irgendwas. Und das sind alles so auf den ersten Blick Kleinigkeiten. Das Projekt war aber so am Rande des Machbaren, dass diese kleinen Marginal Gains am Ende den Ausschlag geben. Also wir haben immer geschaut, Wo kann man denn nochmal so ein 1% irgendwo optimieren und rausholen? Wo können wir nochmal 5 Minuten sparen? Weil am Ende ist es entscheidend.
Darfst du es dann in solchen Momenten auch immer, sag ich mal, relativ entspannt zu bleiben? Oder ist das so Momente, die dann schon irgendwie auch so ein gewisses Maß an, sagen wir mal, keine Ahnung, Frustration vielleicht hochbringen, wenn du merkst, okay, hier wird dir vielleicht gerade wertvolle Regeneration geklaut, weil beispielsweise das Essen nicht pünktlich fertig ist?
Also es gab wenig solche Situationen. Mein Team war absolut fantastisch, haben einen sensationellen Job gemacht. Und in den Situationen bin ich gut darin, abzuhaken. Und das ändert jetzt nichts, wenn ich jetzt rummecker und es mir schlecht geht, dann ist es immer noch nicht da, sondern ich habe dann sofort umgeschaltet und habe dann gedacht, okay, was kann ich jetzt machen? Also es gab so 2-3 Situationen in den 120 Tagen, wo einfach jetzt das Team hat irgendwas gefehlt. Da habe ich sofort umgeschaltet, okay, muss jemand anders machen, muss jemand anders organisieren, dass es kommt. Ich muss jetzt diese 10 Minuten, die ich habe, irgendwie nutzen. Kann ich mich hier irgendwo hinlegen und schlafen für 10 Minuten? Kann ich irgendwas essen? Gibt es hier irgendwas? Oder also dass man sofort schaut, okay, diese Minuten, die sollen nicht verloren sein, sondern ich muss da irgendwas machen in der Zeit. Und genauso habe ich natürlich auch irgendwo dann Fehler gemacht, ist klar, dass ich einfach dann in manchen Situationen irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Pausen sind ein bisschen länger geworden. Also ich habe so diesen hundertprozentigen Fokus, den ist natürlich unglaublich schwierig, den über 120 Tage aufrechtzuerhalten. Und das Interessante ist, es gab so eine Phase, das war ja so ein Tag 70, Tag 80, wo mir ging's gut. Und das heißt, ja, es läuft ja alles. Und dann habe ich gemerkt, wenn man mal analysiert, okay, meine Pausen werden gerade jeden Tag 1-2 Minuten länger. Und das war erstmal auch kein Problem, bis dann irgendwann so Tage kamen, okay, jetzt kommst du um halt nach über 14 Stunden ins Ziel. Du schläfst keine 7 Stunden mehr, sondern nur noch 6,5. Also es geht jetzt auf Kosten der Regeneration. Und der Punkt ist auch, wenn es mir heute gut geht, dann soll ich das nutzen, um früher ins Bett zu gehen, weil das ganze Projekt war immer so ein, ich habe Phasen gehabt, da hatte ich überhaupt keine Probleme. Und es war aber vollkommen klar, das geht ein paar Tage und dann kommt die nächste Herausforderung. Dann habe ich irgendwo ein Wehwehchen, dann gibt's Regen und Kälte oder irgendwas kommt immer. Dafür ist die Belastung viel zu hoch. Und an einem guten Tag war die Devise, man kann jetzt trotzdem nichts verschenken, sondern schauen, dass wir so gut wie möglich durchkommen, damit ich dann Regeneration habe, damit ich in die nächste, sag ich mal, Krisensituation aus so einer starken Position wie möglich hineingehe. Und ja, und da haben wir immer sofort reagiert. Also wenn es auch meinem Team irgendjemand aufgefallen ist, dass ich jetzt hier in der Pause ein paar Minuten länger war, das haben die sofort gesagt, also sofort. Und dann muss man sofort wieder bewusst sagen, okay, jetzt gehen wir da rein, jetzt läuft auch die Stoppuhr mit und in einer Viertelstunde hast du aufgegessen und dann geht's wieder zurück aufs Fahrrad.
Wenn du das so von der mentalen, emotionalen Belastung her vergleichst mit dem Triathlon um die Welt, wie würdest du das einordnen? Wie sehr warst du am Limit da?
Also das ist anders. Beim Triathlon um die Welt, da hatte ich Herausforderungen mit geschlossenen Grenzen, mit alleine in Sibirien im Winter und solche Sachen. Also das kann man nicht vergleichen. Und bei dem Projekt wurde mir alles abgenommen, außer der Langdistanz, dass ich mich darauf konzentrieren konnte. Der Unterschied und die größte Herausforderung war dieses Mal, es gab keinen Puffer. Das heißt, bei all meinen vorherigen Projekten, da habe ich keine Ruhetage eingelegt. Aber wenn es mir mal an einem Tag nicht gut ging, dann laufe ich statt 50 Kilometer eben nur 40. Oder ich rate statt 250 Kilometer heute nur 210. Und das mag jetzt für den Laien immer noch extrem viel klingen, aber es ist ein ganz massiver Unterschied. Ob du jetzt 10 Stunden am Tag radelst oder nur 8 Stunden, das ist ein ganz, ganz massiver Unterschied. Und man gibt so dem Körper und auch dem Kopf die Zeit, sich zu erholen und kann das an einem guten Tag wieder reinholen. Und bei diesem Projekt jetzt war das einfach nicht möglich. Es war eine Langdistanz, jeden Tag komme, was wolle. Und das heißt, auch für den Kopf, es gab keinen Tag, wo ich mal locker machen konnte.
Mit was für einem Mindset bist du anfangs daran gegangen? Weil ich glaube, klar, du hast natürlich einen anderen Background jetzt auch durch all die Rekorde, die du in der Vergangenheit aufgestellt hast, all die Challenges, die du gemeistert hast. Und trotzdem natürlich, glaube ich, kommt bei vielen initial so dieser Gedanke hoch, okay, du hast jetzt diese riesen Challenge vor dir, du weißt, 120 Tage musst du einfach jeden Tag abliefern. Gab es am Anfang Zweifel, dass du das nicht schaffen könntest?
Nein, ein ganz klares Nein. Ich habe vorher mir überlegt, ist das Projekt machbar, und habe entschieden, ja. Und daran habe ich auch geglaubt. Ich habe gewusst, es kommen harte Tage. Und ich habe immer fest daran geglaubt, naja, da kämpfe ich mir jetzt durch und dann wird es morgen wieder besser. Und so war es ja auch fast immer.
Ja. Hast du dann anfangs so diesen Gedanken, also beispielsweise erster, zweiter Tag, du kommst irgendwie nach dem ersten Tag nach Hause, denkst du dann in dem Moment, okay, shit, jetzt muss ich das noch 119 Mal machen, oder ist es einfach nur so, okay, morgen, nächster Tag, diese eine Distanz, das ist mein Job jetzt gerade?
Also als allererstes Mal, mir geht's ja den Großteil der Zeit gut. Ich habe Phasen, ja, an vielen Tagen ist halt mal ein, zwei Stündchen, wo es ein bisschen schwer geht. Manchmal ist es auch ein ganzer Tag, aber es ist eher selten. Den Großteil der Zeit habe ich viel Spaß und Freude und habe auch keine Schmerzen oder Beschwerden, sondern es geht mir gut. Und da denke ich dann auch, wenn ich jetzt mal eine harte Zeit habe, dann denke ich nicht, das wird jetzt die nächsten 120 Tage so, sondern ich freue mich darauf, was kommt. Das ist ja für mich ein großes Privileg, dass ich so ein Projekt machen darf. Ich darf meiner Leidenschaft folgen. Und dann denke ich mir auch genau das. Also wenn ich nach Tag 1 abends nach Hause gekommen bin, muss ich sagen, ja, es war klasse heute. Und jetzt ziehen wir es die nächsten 119 Tage auch noch durch.
Was würdest du sagen, wie wichtig genau diese, ich sag mal, so super positive Einstellung oder positive Perspektive letztendlich ist, damit es dir dann gut geht?
Das ist das Wichtigste. Also ich sage immer, ich bin ein bedingungsloser Optimist. Und damit meine ich, ich glaube einfach daran, dass es gut wird und dass ich es kann und schaffe. Und mein Team genauso, sonst wären die nicht in meinem Team, wenn sie es nicht machen würden. Weil ich auch niemanden um mich herum haben kann, der jammert. Und das ist bei so einem Projekt, das geht auch nicht anders. Also da sind so viele Tiefpunkte, so viele Rückschläge und harte Momente. Und ich muss es akzeptieren und muss nach vorne schauen und fest daran glauben, dass ich das kann und es besser wird. Wenn ich das nicht tue, brauche ich das gar nicht in die Startlinie.
Ich glaube, der Grundgedanke ist für jeden absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, jeder oder viele zumindest wünschen sich, glaube ich, auch ein Stück weit, gerade im Rahmen so vieler sportlicher Challenges, einfach so diesen bedingungslosen Optimismus zu haben, von dem du gerade gesprochen hast. Und trotzdem merken wir dann halt immer wieder, wenn es wirklich schwierig wird, wie sehr dieser Optimismus auf die Probe gestellt wird. Was würdest du sagen, ist für dich so das Essentielle, damit du gerade in den schwierigsten Phasen dann diesen Optimismus auch behältst? Weil in guten Phasen ist es natürlich logischerweise simpel, dann auch optimistisch bleiben zu können. Aber am Ende, gerade in den Phasen, wo es am schwersten wird, brauchen wir letztendlich diesen Optimismus am allermeisten.
Es gibt ja so ein paar Techniken, die man anwenden kann. Davor möchte ich aber eine Sache sagen, was für mich das Allerwichtigste ist, um mentale Stärke zu trainieren. Und das ist, ist nicht einfach zu machen. Also auf dem Sofa hat noch niemand mentale Stärke entwickelt, sondern mentale Stärke entwickelt man, indem man rausgeht, was erlebt und sich Herausforderungen stellt. Und die müssen auch erstmal überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was man am Ende machen möchte. Denn es ist ja übertragbar. Also es ist, wenn mit allem, was ich davor gemacht habe, da habe ich gelernt, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Ich habe gelernt, irgendwie geht's weiter und ich finde eine Lösung. Und das sind so viele Fähigkeiten, die man dabei lernt, die einen für sowas vorbereiten. Also ja, es ist nicht einfach machen, sondern sich auf Herausforderungen zugehen. Das ist das Wichtigste. Und dann gibt's natürlich weitere Techniken, die man anwenden kann. Also das mit bedingungsloser Optimismus. Da gehört natürlich auch dazu, dass man so eine Sprache und vor allen Dingen Denkweise verwendet. Das bedeutet keine Worte, kein Konjunktiv, keine Füllworte, die es nicht braucht. Also wenn ich sage, ja, ich hoffe, das klappt jetzt alles, was drückt denn das aus? Das gibt es ein Wort im Deutschen eigentlich. Das ist, finde ich, ein absolutes Unwort, weil in den meisten Fällen, wo es benutzt wird, macht es nichts anderes, außer das eigene Argument zu schwächen. Und wenn ich jetzt sage, ja, eigentlich kann ich das jetzt oder kann ich es nicht? Und wenn man das schon sich schon so ausdrückt, dann hat es im Unterbewusstsein eine ganz große Wirkung und genauso steckt es auch an. Also damit meine ich, wenn man selber Optimist ist und auch eine Sprache und Denkweise verwendet, die das ausdrückt, dann tut es das Umfeld um einen herum zu einem gewissen Grad auch. Und damit hat man eine positive Spirale. Das ist hochinteressant, wenn ich jetzt auf Social Media zum Beispiel was posten würde, ein Post, wo der im Konjunktiv formuliert ist, mit, ja, ich weiß nicht so richtig und so weiter. Dann würden Leute drunter schreiben, ja, ist so hart und pass auf deine Gesundheit auf und es ist okay, wenn du es nicht beendest, so in diese Richtung. Und wenn ich schreibe, ja, heute ein harter Tag, aber morgen bin ich wieder frisch und munter, dann schreiben die Leute genau sowas in diese Richtung auch drunter. Also man hat so ein, es entwickelt sich weiter. Daher unglaublich wichtig. Und ein weiterer Punkt ist zwar eine große Vision zu haben, aber im Tagesgeschäft auf kleine Ziele zu konzentrieren. Das heißt, man darf sich nicht davon einschüchtern lassen, was noch kommt. Wenn ich jetzt an Tag 4, an Tag 5 bin und mir denke, oh, mir geht's jetzt echt nicht gut und 115 kommen noch, das ist halt nicht motivierend. Aber erstmal, ich weiß ja, ich glaube daran, dass die nächsten Tage gut werden und dass mir auch wieder besser geht. Und ich konzentriere mich auf jetzt. Ich habe jetzt noch ein paar Kilometer, dann kommt eine Verpflegungsstation, da gibt's was Leckeres zu essen und dann geht's weiter, dann kommt noch eine und dann irgendwann bin ich im Ziel für heute und morgen ist ein neuer Tag. Und das ist unglaublich wichtig.
Kurzer Reminder für den Sponsor der heutigen Folge, MyNect Sports. Im Sport reden wir oft über Technik, Taktik und Athletik, aber wie oft über das, was im Wettkampf wirklich den Unterschied macht? Deine mentale Stärke und Gesundheit. Fühlst du dich manchmal unter Druck oder innerlich blockiert von Zweifeln? Dann stell dir vor, wie es wäre, mit Selbstvertrauen, mit Sicherheit, mit Leichtigkeit und Gelassenheit abzuliefern. Egal, wie groß der Druck ist. Mit der MyNect Sports Membership trainierst du genau das. Deine mentale Stärke und Gesundheit. Mit nur 20 Minuten am Tag bekommst du unter anderem Zugang zu über 100 angeleiteten Trainingsübungen, regelmäßig neuen Trainingsprogrammen, Live-Q&As und einen persönlichen Support vom ganzen Trainerteam. Starte jetzt für nur 49 Euro im Monat, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf mindact-sports.io und finde heraus, was wirklich in dir steckt. Weiter geht's mit dem Podcast.
Was bedeutet das für dich so konsequent in der Umsetzung? Weil am Ende, ich meine, wir sind alle nicht gefreit davor, irgendwie auch mal einen Selbstzweifel zu haben oder einfach, dass unser Kopf so einen Zweifel hochbringt oder einfach in negativen Gedanken, muss ja gar nicht direkt ein Zweifel sein, aber irgendwas, was in dem Moment für uns nicht hilfreich ist. Wenn du jetzt mittendrin bist, egal ob es Tag 5 ist oder Tag 110 und es kommen Gedanken hoch, die du in dem Moment überhaupt nicht gebrauchen kannst oder überhaupt nicht förderlich für dich sind, wie gehst du damit um?
Ich konzentriere mich auf die Aufgabe, die jetzt vor mir ist. Also ich konzentriere mich auf dieses kleine Ziel, auf den Weg zur nächsten Verpflegungsstation, zur nächsten Kurve. Und ja, ziehe das mit Disziplin durch. Ich habe auch noch so eine Regel, die ist auch ziemlich wichtig. Und die bedeutet do shit first. Und die Regel, ich meine jetzt mal ein Beispiel, wenn ich morgens aufwache, und nach meiner x-ten Langdistanz hintereinander, da hat man durchaus mal auch so ein bisschen Muskelkater. Zumindest in der Anfangsphase. Später habe ich das nicht mehr gehabt. Und da dann der Gedanke, okay, du hast jetzt, tut alles weh beim Aufstehen und heute machst du wieder eine Langdistanz. Das ist natürlich nicht so motivierend. Und ich hinterfrage es aber nicht, sondern ich stehe dann auf, ich frühstücke, ich gehe an den See, ich springe rein. Und Punkt, da gibt's nichts zu diskutieren. Also ich habe nicht dieses innere Gespräch mit mir, nochmal liegen bleibe und nochmal umdrehen. Dieses innere Gespräch, das habe ich nicht. Ganz einfach, ich hinterfrage es nicht, was ich da tue. Ich habe es mir vorher überlegt und ziehe es dann einfach durch. Und das kennen viele, wenn man jetzt zum Beispiel im Winter morgens vor der Arbeit laufen gehen möchte, wo es noch dunkel ist, womöglich kalt. Dieser gute Vorsatz, den man da hat, der wird von vielen Leuten dann auch gebrochen, weil im Bett ist halt doch gemütlich. Und das Interessante ist aber, wenn man mit Disziplin das oft genug gemacht hat, dann ist es irgendwann eine Gewohnheit. Dann hinterfragt man es nicht, sondern man macht es einfach. Und dann ist es auch nicht mehr schwer. Und sich diese positiven Gewohnheiten zu schaffen, indem man die unangenehmen Aufgaben auch einfach erledigt, ohne sich zu hinterfragen und ohne herauszuzögern, da lernt man extrem viel und es wird irgendwann nicht mehr so schwierig.
Ja, kann ich mega gut nachvollziehen. Und ich glaube, ein Punkt, den viele wahrscheinlich ein Stück weit auch immer unterschätzen, ist gerade bei den Situationen, die du angesprochen hast, auch die Wirkung auf das eigene Selbstvertrauen. Bei dir natürlich jetzt klar im Rahmen der Challenge, du warst natürlich voll im Spotlight und wenn du dann plötzlich gesagt hättest, so hey Leute, war eine geile Intention, aber jetzt nach Tag 6, Muskelkater ist zu heavy, so ich fühle das nicht mehr, ich höre auf, dann wäre das natürlich eine ganz andere Tragweite gewesen als jetzt jemand, der sich sozusagen zu Hause einfach in seinen vier Wänden hinsetzt, sagt, hey, morgen will ich eine Runde laufen gehen, dann morgens aufwacht und sagt, nee, fühle ich doch nicht so, bisschen müde, Wetter ist scheiße, es ist kalt, ich bleib doch mal liegen. Aber dann zu sehen am Ende, wir haben uns selbst eigentlich dieses Versprechen gegeben, dass wir das machen, egal ob es jetzt in dem Spotlight ist wie bei dir oder ob es einfach nur in unserem persönlichen Spotlight ist. Und wenn wir dann halt liegen bleiben, hat es halt jedes Mal diesen Effekt, dass wir merken, okay, ich gebe mir selbst ein Versprechen, aber ich halte es nicht ein, ich tue nicht das, was ich mir vorgenommen habe. Und damit kann ich auch gar keine Basis entwickeln, mir selbst zu vertrauen, weil ich zeige ja auch gar kein vertrauenswürdiges Verhalten.
Ja, absolut. Und das ist der Punkt, da hatte ich in Roth großes Glück. Roth ist ein total verrückter Landkreis, wo mich haben ja auch tausende von Leuten begleitet. Viele Leute haben mit mir ihre erste Langdistanz gemacht. Über 1000 sind mit mir einen Marathon gelaufen. Und die haben das auch mit so einer Freude gemacht. Die haben ihre eigenen Grenzen verschoben. Und das hat mich ja natürlich auch wiederum motiviert. Und ich bin da sozusagen der voranschreitet. Und wenn ich positiv bin, dann hat es eine extreme Auswirkung auf meine Mitmenschen um mich herum, die dann auch über ihre Rückschläge sich durchkämpfen. Und das wiederum motiviert mich. Also man hat da einfach dann eine Aufwärtsspirale.
Wie wichtig ist für dich auch gerade bei jetzt dieser Challenge, dieser Community-Faktor gewesen, beziehungsweise vielleicht, auch wenn du dich natürlich nur so ein Stück weit gedanklich da reinversetzen kannst, aber was glaubst du, wie die Challenge verlaufen wäre, wenn in den ganzen 120 Tagen keine einzige Person mit dir mitgelaufen, mitgefahren wäre und du hättest alles komplett alleine machen müssen und es hätte diese Community nicht gegeben?
Ich habe ja Roth auch bewusst ausgewählt, weil ich gewusst habe, mein Challenge Roth ist der weltgrößte und legendärste Triathlon und ich habe gewusst, dort werde ich nie allein sein und viele Leute werden mitmachen. Und das war auch ein Sinn des Projekts. Ich sag's mal so, es gab natürlich auch Tage, da wäre es alleine eventuell auch einfacher gewesen, weil man sich einfach voll auf sich konzentrieren kann. Aber das sind die wenigsten Tage. Die Ablenkung und auch die Motivation, die ich dadurch bekommen habe, die ist so riesig. Und es wäre auch einfach unglaublich monoton gewesen, 120 Mal alleine da meine Runden zu drehen.
Ja, verstehe ich. Eine Frage muss ich auf jeden Fall kurz stellen, nur im Kontext, um hier meiner Frau später auch noch eine Frage beantworten zu können, weil ich habe ihr tatsächlich vorhin vor unserem Interview, als wir spazieren waren, von dem Interview erzählt. Und das Erste, was sie gefragt hat, okay, krass, wie hat er das denn mit dem Essen gemacht? Was isst man denn da die ganze Zeit?
Ja, ich habe etwa 10.000 Kalorien am Tag verbrannt. Also das Ganze ist auch ein Esswettbewerb. Und da hatte ich einen ziemlich detaillierten Speiseplan. Das begann immer morgens mit einem Müsli und einem Cappuccino. Dann bin ich in den See gesprungen. Im See habe ich Kohlenhydratgetränke getrunken. Dann habe ich ein zweites Frühstück gehabt. Auf dem Fahrrad habe ich Riegel gegessen und Bananen. Bloß in der Mittagspause ein Pasta-Teller. Ich habe mir dann irgendwann auch so einen Aufsatz gebauen lassen für mein Fahrrad, für mein Seitverlenker, fürs Cockpit. Und da haben wir dann so den Effekt, also praktisch einen Formel-1-Boxenstopp gemacht. Nämlich am Solarer Berg, da geht es so anderthalb Kilometer leicht bergauf auf dem Fahrradweg. Also da hat man jetzt keine Gefahr durch Verkehr. Und mein Vater stand immer unten und hat mir dann so eine Box mit Pasta drinne beim Fahren gegeben. Ich habe das eingeklickt auf meinem Lenker, habe dann diese paar Minuten da hoch gegessen und oben habe ich wieder ausgeklickt. Mein Vater ist mit dem Rennrad schnell hochgefahren und hat es oben wieder entgegengenommen. Also ich habe den Teller Pasta gegessen, ohne dabei vom Fahrrad zu steigen. Und dann beim Laufen habe ich dann auf Gels gesetzt und nach Uhrzeit, ich habe alle 20 Minuten gegessen. Um einfach, anders geht es auch nicht, weil man kann sich das vorstellen, ist wie so ein, der Magen ist also wie so ein Benzintank und man möchte ihn immer ran voll haben, aber halt auch nicht zum Überlaufen. Und es geht mit ständigen kleinen Portionen und abends dann zweimal Abendessen.
Okay, alright. Du hast schon vorhin gesagt, es gab ein paar Tage, die waren durchaus auch mal ein bisschen schwerer. Hast du ein Beispiel für so den für dich schwierigsten Tag, den du in Erinnerung hast?
Ich würde sagen, es war so für Tag 55 oder Tag 56 gewesen sein. Da habe ich einen ganz, ganz üblen Hexenschuss gehabt. Also mir hat der gesamte Rücken, ich konnte kaum mehr aufstehen. Ich bin morgens aufgewacht und ich bin kaum alleine aus dem Bett gekommen. So wehgetan hat das alles. Und also ich habe wirklich Hilfe gebraucht, um irgendwie an den See zu kommen, um aufzustehen und so weiter. Und bin da an den See gegangen, da wurde es ein bisschen besser, weil ich einfach durch die Streckung im Wasser das so ein bisschen entlastet habe. Radfahren war auch die Hölle und mein Physio kam dann und hat mich vorm Laufen behandelt. Und den Marathon bin ich dann in, ich glaube, 4 Stunden 15 gelaufen. Und dann ging es wieder. Also haben sich mehrere Rippen und Wirbel verschoben. Und dann hat natürlich die ganze Muskulatur darum zugemacht. Waren höllische Schmerzen. Aber auch da wieder diese kleinen Etappen. Jetzt geht es noch bis zur nächsten Station, dann geht es zur nächsten und es wird dann besser.
So. Tust all das, was du tust, ja immer unter diesem Motto, das Limit bin nur ich. Woher weißt du, dass zum Beispiel an solchen Tagen, wo dein Körper dann wirklich quasi dir ja eigentlich fast ein Stück weit signalisiert, hey Jonas, es geht gerade nicht weiter, weil du kannst dich kaum noch bewegen und du musst gefühlt ins Wasser getragen werden, um zu starten. Woher weißt du, dass an solchen Tagen dann nicht dein Limit erreicht ist und du dich trotzdem auch da durchkämpfen kannst?
Also man muss ja mal unterscheiden auch, was für Beschwerden das sind. Jetzt bei den Rückenschmerzen, da mache ich nichts kaputt, wenn ich weiterlaufe. Und ich habe immer gesagt, ich mache so lange weiter, bis ich bleibende Schäden riskiere. Und für mich war dann die heiklere Situation, wo ich eine Erkältung hatte. Denn da ist dann, wenn man Sport macht mit einer Erkältung, ist ein gewisses Risiko für eine Herzmuskelentzündung da. Und an den Tagen habe ich dann die Verantwortung abgegeben. Das heißt, ich habe einen sehr guten Arzt, einen Sportmediziner, mit dem habe ich dann mehrmals am Tag telefoniert. Der hat mich auch abends dann besucht, hat Ultraschall, EKG und alles gemacht. Und da war die Ansage ganz klar, also er entscheidet, ob es weitergeht und nicht ich. Und er hat ziemlich klargestellt, in dem Moment, wo ich Fieber entwickle, ist es vorbei. Und das ist dann einfach Verantwortung abgeben.
Abschluss dann, das ist so gerade ein Gedanke, der mir kommt, in dem Moment auch dich dann ja gedanklich davon zu entfernen, weil ich glaube, viele Leute, wir kennen so diesen Automatismus von ich will nicht krank werden. Und gibt es dann in dem Moment so diese Gedanken von, okay, jetzt bloß nicht Fieber bekommen, oder ist es dann wieder, okay, auf den Job konzentrieren?
Auf den Job konzentrieren. Also ich bin sehr, sehr gut darin, Dinge auch abzuhaken. Und das bedeutet, wenn ich jetzt morgens aufwache und ich merke, oh, ich habe eine Erkältung und dann telefoniere ich mit meinem Arzt und der sagt, okay, du kannst jetzt weitermachen, schick mir regelmäßig ein Update, wie es dir geht, und ich komme am Abend und es ist vollkommen klar, wenn ich Fieber habe, ist es vorbei. Das ändert überhaupt nichts daran, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur an mein das mögliche Fieber denke. Außer, dass ich einen schlechten Tag habe, wahrscheinlich ein bisschen langsamer bin und negative Energie. Das heißt, ich akzeptiere die Situation und ich konzentriere mich auf das, was ich machen kann, was ich beeinflussen kann. Und das ist heute eine bestmögliche Langdistanz hinzulegen, damit mein Körper dann Erholung bekommt.
Wenn wir mal langsam so ans Ende dieser 120 Tage gehen, was war für dich der, ich sag mal so, freudigere Moment, der Tag, an dem du wusstest, du hast den Rekord gebrochen, oder der Tag, an dem du wirklich wusstest, okay, jetzt 120 Tage, du hast dein Ziel erreicht?
Ja, 120 war schon für mich der spektakulärere Tag. Waren beides unglaubliche Tage. Tag 106, der Weltrekord, das war für mich, in dem Moment war das Projekt ein Erfolg. Das heißt, hätte ich mich an Tag 105 verletzt oder wäre gestürzt, dann wäre ich nächstes Jahr wiedergekommen, hätte es nochmal gemacht. Ab Tag 106 hätte ich das nicht mehr gemacht. Und trotzdem war mein Ziel natürlich immer die 120. Und 120 war auch der Tag, der für mich der schönste war und der emotionalste. Auch aus dem Grund, ich konnte Tag 106 ja gar nicht, sage ich mal, richtig genießen oder feiern, weil ich habe ja gewusst, auch wenn das jetzt heute der Weltrekordtag ist, am Morgen machst du wieder eine Langdistanz. Also da ist dann nichts mit abends noch eine große Party machen, sondern früh ins Bett gehen und um 6.30 Uhr geht's dann wieder an den Rotsee.
Ja, absolut. Ich habe, glaube ich, ziemlich genau einen Tag oder zwei Tage, nachdem du wirklich die 120 Tage beendet hattest, einen Artikel gelesen. Ich weiß nicht mehr genau wo. Auf jeden Fall war da so ein kurzes Statement von dir drin, wo du gesagt hast, körperlich könnte ich auf jeden Fall weitermachen, aber mental brauche ich eine Pause. Wie war so dein mentaler State nach diesen 120 Tagen?
Das habe ich auch gelesen und ich muss sagen, es wurde ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Das habe ich nämlich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, körperlich geht's mir super, ich könnte weitermachen. Mental ging's mir auch super. Ich habe mich allerdings auf 120 eingelassen und ich hätte nicht mehr diesen bedingungslosen, den Sinn dahinter gesehen, um ehrlich zu sein. Also mir ging's mental am Ende super. Es ist nur, es hätte mir nichts mehr gebracht und für mich war klar, ich wollte das Projekt mit einem Erfolg beenden und nicht, hätte ich jetzt unbegrenzt, wäre mein Ziel gewesen, ja, du machst so lange, wie du kannst, dann hätte ich ja per Definition das Projekt mit einer Verletzung oder einem Sturz beendet. Und das wollte ich einfach nicht. Und es hätte auch überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt 120 oder 130 oder 135 mache, das wäre am Ende vollkommen egal. 120 war das Ziel, 120 habe ich erreicht und bei 120 war Schluss, aber mir ging es mental super.
Wie sehr kannst du bei all diesen Projekten dann auch diesen Rekord, der jetzt natürlich erstmal dir gehört, ein Stück weit loslassen? Also nur so rein von der Gedankenspirale her, wenn jetzt nächstes Jahr jemand kommen würde und 121 Tage machen würde, würdest du dann sagen, okay, jetzt muss ich dann 2026 wieder rausgehen und 122 Tage machen? Oder ist es so nach dem Motto, ich habe das jetzt einmal gemacht und track die nächsten Challenges?
Also für mich ist am Ende der Rekord ein Bonus. Es geht um die Erlebnisse, die ich während so einem Projekt habe. Es geht um die Tausende von Menschen, die da mitgemacht haben, die ich da inspiriert habe, ihre eigenen Grenzen zu verschieben. Und ich habe den Rekord jetzt. Und Rekorde sind bis auf aktuell die meisten Langdistanzen, die je jemand gemacht hat. Das ist schön. Und jeder Rekord wird irgendwann gebrochen. Ob das jetzt ein paar Monate dauert oder ein paar Jahre oder Jahrzehnte, das weiß man nicht, aber jeder Rekord wird irgendwann gebrochen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil das bringt ja auch den Sport weiter. Dafür sind ja auch Rekorde da. Und ich mache nie denselben Rekord zweimal. Also wenn sich auch jemand meldet, der das gerne machen möchte, ich helfe gerne. Ich habe jetzt viel Infos. Also wer 120 Langdistanzen ein bisschen mehr machen möchte, einfach mich kontaktieren. Und ich werde mich in Zukunft wieder anderen Projekten widmen und mache jetzt erstmal Abenteuerprojekte. das war für mich eine unglaublich geile Zeit, aber ich mache dasselbe Projekt nicht zweimal.
Bevor wir gleich zu den nächsten Projekten auf jeden Fall auch nochmal kommen und deinem neuen Buch und dem Podcast allen, was auch jetzt ein Stück weit gerade für dich entsteht oder entstanden ist, was würdest du sagen, so innerhalb dieser 120 Tage? Ich meine, du bist viel mit dir, trotzdem auch gedanklich allein. Natürlich, du hast Support von außen, aber du bist natürlich viel mit dir selbst beschäftigt. Was war so die wichtigste Erkenntnis, die du über dich gewonnen hast, die du vielleicht noch nicht hattest?
Also ich habe ja vorher sehr ähnliche Projekte gemacht und habe da schon unglaublich viel gelernt, was durch dieses Projekt natürlich nochmal einfach verstärkt wurde. Und das Interessanteste ist wirklich, was der Körper kann, wenn man den richtigen Mindset dazu hat. Und das ist, ich habe noch nie vorher bei einem Projekt Wehwehchen gehabt. Bei dem Projekt hatte ich das. Ich hatte zweimal eine Knieentzündung, ich hatte mal eine Achillesfersenreizung, den Hexenschuss. Und trotz Langdistanz jeden Tag bin ich das innerhalb von 2-3 Tagen wieder losgeworden. Und das ist unglaublich interessant. Es ist unglaublich spannend, wie der Körper sich anpasst. Und es gibt mir auch unglaublich viel Selbstvertrauen für natürlich zukünftige Projekte.
Gibt es in dem Sinne, sagen, gerade dann irgendein Projekt, das du im Kopf hast, wo du aktuell sagen würdest, das kannst du noch nicht erreichen oder das wäre über deinem Limit? Oder ist es auf Basis solcher Erfahrungen einfach wirklich so dieses grenzenlose Limit, das du in dem Moment siehst?
Jeder hat ein Limit natürlich. Da muss man so ein bisschen unterscheiden. Natürlich ist bei Geschwindigkeit gibt es natürlich ein Limit, muss ich sagen. Also auch wenn ich jetzt Challenge Rot oder Ironman Hawaii gewinnen möchte, das würde ich nicht schaffen. Da gibt es andere Leute, die sind schneller, die haben das seit 20 Jahren trainiert und da kann ich vielleicht mal relativ weit vorne landen, aber keine Chance, da in die Top 10 zu kommen. Keine Chance. Also da, das ist einfach was anderes. Wo meine Spezialität ist, das sind Abenteuer und die ultra, ultra langen Sachen. Und da ist der Mindset am Ende entscheidend. Und ich meine, ich habe jetzt noch nicht die Skills zum Beispiel im Skilanglauf. Aber wenn ich mal an Südpol möchte mit Skilanglauf skieren, na klar kann ich das. Und trainiere ich halt ein halbes Jahr und dann kann ich das. Weil der Mindset übertragbar ist. Und so dieses, wie gehe ich mit Herausforderungen um. Und daher, es gibt viele Disziplinen, die ich aktuell nicht kann, die kann ich aber lernen. Und dann gibt es natürlich auch Projekte, wo ich jetzt sage, das ist einfach lebensgefährlich und auch für einen Profi einfach nur eine dumme Idee.
Du hast ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Weil ich es kann. Ist das deine niedergeschriebene Antwort auf die immer wieder kommende Frage, warum tust du das alles, Jonas?
Auch. Also es ist oft die beste Antwort. Warum macht man sowas? Naja, weil ich es kann und weil ich Lust drauf habe. Weil ich es kann, geht aber auch ein bisschen tiefer. Da geht es nämlich auch gar nicht nur um mich, sondern es geht auch um die Tausende von Leuten, die in Rot mitgemacht haben. Und das waren viele Menschen, das waren keine Triathleten und die haben jetzt plötzlich eine Langdistanz gemacht. Da waren Leute dabei, die sind noch in dem Leben noch nie 3,8 Kilometer geschwommen, noch nie 180 Grad, die sind noch nie einen Marathon gelaufen. Und plötzlich machen sie Langdistanzen und dann gleich mehrere hintereinander. Und sowas hat es im Triathlon noch nie gegeben. Und ganz einfach, weil sie genauso diese Begeisterung hatten und an sich geglaubt haben. Und das ist die Message, es steckt viel, viel mehr in uns drinne, weil man es kann. Man muss es einfach machen.
Wie viel größer macht es gedanklich für dich auch nochmal so ein Projekt, wenn du dann im Nachhinein siehst, was es für einen Impact auch auf die Community da verursachte?
Das ist unglaublich. Also ich war 120 Tage keinen Tag alleine und am letzten Tag, das war ja eine Straßenparty mit ein paar tausend Leuten. Und für mich ist das auch der größte Erfolg von dem Projekt. Der Rekord ist am Ende Nebensache, sondern das ist einfach ein Sommermärchen gewesen und Und es sind tausende von Leuten, haben ihre eigenen Grenzen verschoben. Es waren viele dabei, die wären sonst auf der Couch gesessen und sind stattdessen mit mir laufen gegangen. Und das ist der größte Erfolg.
Du hast vorhin schon angesprochen, der nächste Step sind jetzt vor allem kleinere Abenteuer. Nimm uns gerne mal kurz gedanklich mit. Wie geht's 2025 für dich weiter?
Ich habe jetzt 2025 das Jahr der Mikroabenteuer. Nach so einem Erfolg wie jetzt dem Projekt kann ich jetzt nicht auf Weltreise gehen, weil ich jetzt einfach sehr viele Anfragen habe von Firmen für Vorträge. Mein Buch, weil ich es kann, ist draußen und da kommt der Kinofilm raus. Also ich muss schon irgendwie in der Nähe sein. Und ich mache jetzt Mikroabenteuer. Das heißt, ich mache zweimal pro Monat eine Challenge. Das eine ist, ich mache einmal monatlich eine Langdistanz, Triathlon-Langdistanz. Und werde ich immer so einen Monat vorher auf Social Media bekannt geben. Ich nenne es Langdistanz mit Freunden, weil wer möchte, macht einfach mit. Einfach da sein. Und es sind auch so abwechslungsreich mit Gravel-Edition, mit Höhenmeter-Edition. Das wird dann so richtig brutal mit irgendwie 5000 Höhenmetern. Und auch Trailrunning und eine Nachtversion, wo man dann durch die Nacht radelt. Also es soll so richtig abwechslungsreich werden. Und dann habe ich noch eine zweite Challenge, nämlich habe ich jetzt ja gemeinsam mit dem Marc, der war mein Content-Chef in Roth, auch ein sensationeller Sportler. Wir haben jetzt zusammen einen Podcast, Deichmann und Edelsepp Podcast. Und im Rahmen des Podcasts stellen wir uns einmal monatlich gegenseitig eine Challenge. Und das Format funktioniert so, es muss innerhalb von 48 Stunden durchführbar sein und es sollte was mit Ausdauersport oder so Abenteuer-Survival zu tun haben. Ansonsten gibt es ja keine Grenzen. Und wir haben jetzt uns gerade die ersten Challenges gestellt. Der Marc, ich bin im Winter, im Weihnachten Neujahr auf Sri Lanka und der Marc hat mir die Aufgabe gegeben, dass ich einmal Sri Lanka der Länge nach, also 600 Kilometer, in 48 Stunden durchquere und ich darf dabei kein Geld ausgeben.
Okay.
Und für den Marc habe ich den Kommandeur der Gebirgsjäger in Berchtesgaden angerufen und der Marc wird dort im Januar ein zweitägiges Praktikum machen und wird nämlich mit dem Hochzug, das ist so die Eliteeinheit, ziemlich harte Skitour machen mit 5000 Höhenmeter und 30, 40 Kilo Gepäck. Und seine Unterkunft nachts, die kann er sich selber bauen auf dem Gipfel, nämlich in Iglu. Wird auch eine spannende Herausforderung. Und sowas haben wir dann einmal monatlich und besprechen es dann immer in unserem Podcast, wie es uns da erging.
Okay, alright. Klingt zumindest für den Start auf jeden Fall mal bei dir nach der, ich sag mal, vielleicht entspanntere Challenge im warmen Sri Lanka.
Ja, ist auf jeden Fall machbar und ich bin mir absolut sicher, dass der Marc gerade schon am Überlegen ist, wie er mir das im Februar heimzahlen kann.
Ja, geiles Format auf jeden Fall und glaube ich auch wirklich was viele begeistern wird. Wie sehr begeistert dich so dieser unvorhergesehene Faktor, dass du nicht weißt, was kommt?
Enorm, also sonst wäre es ja langweilig. Für mich ist auch ein Abenteuer ist immer die Frage, was ist ein Abenteuer? Ein Abenteuer kann eine Weltreise sein oder man kann am Südpol sein. Ein Abenteuer kann genauso aber auch vor der Haustür sein. Für mich ist ein Abenteuer immer eine Reise ins Ungewisse. Also wenn ich vorher genau weiß, was passiert, dann ist es ja kein Abenteuer. Und das ist ja unglaublich spannend, wenn unvorhergesehene Dinge passieren.
Ich habe noch zwei Fragen für dich, Jonas, bevor wir hier rausgehen. Die eine kommt gerade so spontan hoch, die adaptiere ich einfach mal aus einem anderen Podcast, den ich ab und zu mal höre. Und zwar, wir haben jetzt hier den 2. Dezember gerade, als wir recorden. Deine Folge wird auf jeden Fall auch noch in diesem Jahr online gehen. Stell dir vor, gerade so zum Jahreswechsel ist ja immer die Phase, wo Leute sich neue Vorsätze setzen, neue Ziele, neue Abenteuer vielleicht planen. Und du könntest jetzt eine Fernsehkampagne laufen lassen, die einfach nur einen Satz einblendet, um den Leuten die richtige Message mitzugeben, damit sie 2025 mal all die Sachen, die sie gerne machen wollen, auch wirklich umsetzen. Was würdest du in diesen einen Satz reinschreiben?
Habt den Mut, an die Startlinie zu kommen. Also damit meine ich jetzt nicht die Startlinie von einem Rennen, sondern ich meine die Startlinie des eigenen Traumes. Also letztendlich einfach machen. Denn die meisten Träume, die meisten großen Projekte, ob es jetzt im Sport ist, im Privaten, im Business, die scheitern vor der Startlinie, weil es einfach einfacher ist, nichts zu verändern. Aber ja, dann hat man es bequem, aber halt auch nicht außergewöhnlich. Und wenn man einen großen Traum hat, der beste Zeitpunkt ist meistens jetzt, um damit zu starten. Oder zumindest diese ersten Schritte zu tun. Weil sonst kommt im Leben immer irgendwas dazwischen. Einfach machen.
Alright, sehr gut. Letzte Frage, das ist hier immer so eine kleine Tradition in unserem Podcast, dass diese letzte Frage gar nicht von mir kommt, sondern von unserem vorherigen Podcast-Gast. Der hat eine Frage für dich hinterlassen. Und die heutige Frage ist tatsächlich ein Stück weit philosophisch, würde ich sagen, denn die ist ganz simpel, zumindest von dem, wie sie aufgebaut ist. Was bleibt, wenn alles andere geht?
Die Erinnerung. Und das ist auch, warum ich sowas mache. Es ist alles andere kann gehen. Irgendwann ist man alt, man kann so Sachen, so Projekte nicht mehr machen. Geld und Besitztümer gehen auch. Körperlich kann sich einiges verändern, aber die Erinnerungen, die bleiben, die kann einem niemand nehmen. Und das ist auch, wenn ich mal alt bin, dann will ich sagen können, ja, geil was, hat ein gutes Leben und das kann einem keiner nehmen.
Alright, danke dir. Ich packe auf jeden Fall natürlich hier dein Buch, deine Social-Media-Kanäle, den neuen Podcast auch in die Shownotes. Da kann jeder super gern mal reinschauen, reinhören, lesen. Und ja, danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke dir vor allem auch einfach, dass du ja immer wieder selbst auch an die Startlinie gehst. Weil wir haben gerade über den Community-Faktor gesprochen. Und ich glaube, es ist offensichtlich, dass natürlich all das, was du tust, schon längst weit, weit über dich selbst hinausgeht und es, glaube ich, ganz viele Leute da draußen gibt, die einfach ja an die Startlinie gekommen sind, weil du ihnen ihre Inspiration gegeben hast. Und ich glaube, das ist einfach unglaublich viel wert. Von daher fettes Dankeschön auch dafür.
Ja, danke dir. Hat wieder richtig Spaß gemacht.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple. Denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen. Weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und so eine Bewertung da lässt und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.